Luke von Marketing Blabla und Buzzword Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt's deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge Handelskraft Digital Business Talk. Ich bin Steffi Schneider und hier gibt's wie immer Tackles, Trends, Analysen und Klartext. Bevor es losgeht, folgt dem Kanal, lasst ein Abo da, kommentiert fleißig, aktiviert die Glocke. Ihr wisst, wie das funktioniert. Und ihr wisst auch, in Germany we don't say, the train is on time. We say, Schienenersatzverkehr. Kennen wir alle. Man steht irgendwo zwischen Bahnhof und Baustelle, sucht verzweifelt nach dem Ersatzbus, der einen irgendwie ans Ziel bringen soll. Nach einer gefühlten Ewigkeit habt ihr den Bus dann endlich gefunden, irgendwo hinter Absperrungen und Bauzäunen. Aber halt mal, ist das überhaupt barrierefrei? Genau das ist der Alltag meiner Gäste Uli und Gerd. Und übrigens auch der Grund, warum es etwas gedauert hat, einen Aufzeichnungstermin hier vor Ort zu machen. Stichwort Schienenersatzverkehr in Jena. Aber die Geschichte zeigt nur eine Seite, wenn es um Barrierefreiheit geht. Denn Hindernisse oder Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes gibt es nicht nur in unserer physischen Welt, sondern auch digital gibt es einige Barrieren. Die gute Nachricht ist, ab Juli 2025 wird digitale Barrierefreiheit zur Pflicht. Welche Hürden ihr bzw. Unternehmen bis dahin beseitigen müssen, erzählen euch dieses Mal nicht Webdesign- oder Accessibility-ExpertInnen, sondern die Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, dass diese Zugänge barrierefrei sind. Herzlich willkommen, Uli und Gerd. Schön, dass ihr beim Podcast dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat mit einer Aufnahme. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ich möchte aber auch, dass meine Zuhörenden ein bisschen was über euch erfahren. Deswegen dürft ihr euch jetzt gleich einmal vorstellen, kurz erzählen, wer ihr so seid, was ihr so macht. Und dann habe ich noch 5 Entweder-Oder-Fragen für euch vorbereitet, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Seid ihr bereit?
Ja.
Ja.
Dann gehen wir ins Sprintplanning.
Sprintplanning.
So, wer legt los?
Hallo, hier ist der Uli. Nee, ich bin der Uli. ich habe nach meinem Studium angefangen in der Elektronikentwicklung, in der Hardwareentwicklung, habe dort PCB-Design gemacht oder auf Deutsch Leiterplattenentwurf, habe mich dann im Laufe der Jahre spezialisiert auf die Signalintegrität von solchen Baugruppen beziehungsweise auch die EMV-Stabilität. Das ging eine ganze Weile gut und im Anfang 2006 rum wurde es bei mir mit dem Sehen schlechter. Ich habe eine Augenkrankheit bekommen, die dann drastisch mein Sehvermögen eingeschränkt hat. Und zwar ist das Sehfeld von innen heraus weggefallen. Das führte dann dazu, dass das Sehen ganz schlecht wurde. Kleiner gleich 2%. Und ich hatte das Glück, im 2012 am Berufsförderungswerk in Halle lernen zu können. Das ist eine Schule quasi, wo man blindentechnische Ausbildung bekommt, mit Hilfsmitteln arbeiten lernt, mit Brailleschrift natürlich und auch wieder mit Computern. Bin dann in die Firma zurück und konnte da mein Steckenpferd quasi weiterentwickeln, dass ich vorher das System mit administriert hatte. Und ich bin jetzt quasi in der Softwareentwicklung drin, in der Softwarearchitektur. Seit einigen Jahren bin ich stellvertretender Vorsitzender im BSVT in unserer Kreisorganisation und wir unterhalten auch ein Büro für Beratung für Hilfensuchende unter dem Namen Blickpunkt Auge. Gerd, machst du weiter?
Ja, also ich bin der Gerd. Ich habe natürlich nicht so ein aufregendes Leben wie der Uli verbracht. Ich habe nur eine Familie mit 2 Kindern und meine Krankheit heißt RP, das ist Retinitis Pigmentosa. Ich habe das als Erbkrankheit von meiner Mutti geschenkt bekommen und habe dann auch eine Schulung gemacht im BFW Halle, habe dort einen Telefonisten gemacht, aber dann leider keine Arbeit gefunden und bin dann in Rente gegangen und habe mir jetzt dann so ein bisschen das angeeignet mit iPhone, Computer und da bin ich auch sehr froh, dass ich einen Uli kenne, dass er mir bei vielen Sachen mich gut unterstützt, wenn ich irgendwelche Fragen oder Probleme habe, was das iPhone oder den PC angeht. Das ist so mein Teil, so, ja.
Ja, vielen Dank dafür. Dann kommen wir jetzt zu den 5 Entweder-Oder-Fragen. Meine erste lautet, Hund oder Katze?
Ich bin für Hund.
Ich ich bin auch für Hund.
Das ist okay, ihr dürft beide für das Gleiche sein. Ich bin übrigens auch für Hund. Städtischer Trubel oder ländliche Ruhe?
Ländliche Ruhe.
Ich bin für den städtischen Trubel.
Schallplatte oder Spotify?
Schallplatte.
Spotify.
Meine nächste ist Thüringer Rostbratwurst oder Thüringer Klöße?
Bratwurst.
Ich auch. Ich esse auch gerne Bratwurst. Und ich auch gerne mit Kloß essen, wenn es sein muss.
Ja, hier dürft ihr euch nur für eins entscheiden, ne? Okay, und die letzte. Fußball oder Schach?
Fußball.
Schach.
Ja, vielen Dank. Das war schon unsere kleine Vorstellungsrunde. Das war sehr cool. Und ich würde sagen, wir wandern rüber in unseren Hauptteil und beschäftigen uns mal mit der digitalen Barrierefreiheit, unser heutiges Thema.
Daily Scrum.
Ja, hier im Daily Scrum starten wir immer mit einem kleinen Spiel. Das heißt,
erklär's den Großeltern.
Und hier dürfen meine Gäste einen Begriff mit einfachen Worten erklären, sodass es die Oma, der Opa oder auch ein kleines Kind verstehen würde, jemand, der nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Und wir haben uns ja zu dritt überlegt, dass wir das so ein bisschen anders gestalten. Ihr dürft nämlich mal zeigen, wie ihr eigentlich so im Internet surft mit einem Screenreader. Und ich würde sagen, die Bühne ist jetzt frei für euch.
Okay, Screenreader. Auf Deutsch einfach ein Bildschirmleser. Und es ist so, dass alles, was auf dem Bildschirm passiert, quasi vorgelesen wird. Ich arbeite mit dem Screenreader JAWS. Das ist eine Abkürzung und heißt Job Access with Speech. Es wird alles vorgelesen, was auf dem Bildschirm quasi passiert. Die einfachste Funktion, die man sich vorstellen kann, ist das einfache Vorlesen. Ich habe da mal einen Text vorbereitet in einer Datei.
Das tapfere Schneiderlein. An einem frischen Sommermorgen saß ein Schneider an seinem Tisch, war guter Dinge und nette aus Leibeskräften. Nach kurzer Zeit umschwirrten Fliegen seinen Kopf.
So, das ist quasi mal ein Beispiel gewesen, wie einfach ein Text vorgelesen wird. Was aber der Screenreader auch nochmal kann, ist zum Beispiel, dass er auch die Texteigenschaften mit ansagen kann. Ein Beispiel habe ich hier mal.
Ebene 1 Zutaten für klassischen Gurkensalat.
Er hat jetzt also gesagt, Überschrift Ebene 1.
Überschrift Ebene 1 Zutaten für klassischen Gurkensalat.
Das heißt, er hat erkannt, dass der Text eine Überschrift ist und es geht weiter.
Für 4 Portionen Doppelpunkt. Ebene 1 Bindestrich Aufzählungszeichen minus 2 ST Salatgurken. Bindestrich Aufzählungszeichen minus 1 TL Salz. Bindestrich Aufzählungszeichen minus 1 TL Joghurt. Bindestrich Aufzählungszeichen minus 4 L Keimfreigel.
Von dem Aufzählungszeichen mitgesprochen. Etwas komplexer ist noch die Funktion von JAWS im Internet. Ich gehe mal rüber in den Browser und zwar die Seite tagesschau.de ist das. Und da hat JAWS noch eine ganze Reihe anderer Funktionen. Und zwar werden die ganzen HTML-Objekte aufgelistet. Die einfachste Möglichkeit, so eine Seite für uns zu ergründen, ist, die Seite einfach von vorne bis hinten durchlesen zu lassen oder vorlesen zu lassen. Und das würde dann so klingen.
Wiedergabeschalter. Leer. Link Live Blog. Überschrift Ebene 3 Link Krieg in Nahost. Überschrift Ebene 3 Link plus Hisbola Feuer Dutzende Raketen auf Israel plus Listenende. Link Grafik ein paar Menschen stehen. So. Link Grafik ein paar Menschen stehen und.
So, das könnte ich jetzt bis einige Zeit durchlaufen lassen und das wird aber mit der Zeit langweilig. Deshalb gibt es da einige Sonderfunktionen. Zum Beispiel kann ich mir das Objekt der Überschriften.
Liste der Überschriften Dialogs hält. Überschriftenlistenansicht. Krieg in Nahost plus Hamas kritisiert Kompromissvorschlag plus Doppelpunkt 3, 4 von 88. Zu Einträgen gelangen die mit den Freiwürsten. Zurück. Bildungs- und Kulturzentrum Iran schließt Deutsches Sprachinstitut.
Das heißt, ich kann jetzt die Überschrift mir der Reihe nach ansagen lassen und das Thema, was mich interessiert, dort kann ich direkt hinspringen. Das heißt, ich kann dadurch wesentlich schneller ein Objekt erreichen und auch sinnvoll ein Objekt erreichen und die Seite dann relativ schnell doch ergründen. Die wichtigsten Sachen sind auf die Tastatur als Funktionstasten gelegt. Die zweitwichtigste Sache ist zum Beispiel sind die Links.
Krieg in Nahost Doppelpunkt israelisches Militär wird Leichen von 6 Geiseln. 23 von 111. Zu Einträgen gelangen Sie mit den Pfeiltasten. Link aktivieren. Es geht.
So, hier sind eben eine ganze Menge Links enthalten. Ein weiteres Objekt wäre, wären die Formularfeld.
Formularfeld auswählen Dialogfeld. List 1 Listenansicht. Hauptmenüschalter. 1 von 23. Zu Einträgen gelangen Sie mit den Pfeiltasten. Okay.
Das sind die Formularfelder, die man auswählen könnte. Das sind die Sachen, die am wichtigsten sind oder am meisten benutzt werden. Und man kann über eine andere Menüfunktion sich die ganzen Menüs, HTML-Eigenschaften oder Objekte auflisten lassen. Und danach oder damit tun wir so eine Seite ergründen und uns heraussuchen, was wir aus dem Internet rausholen können.
Was ich jetzt nochmal so dazu sagen würde, gerne beim Uli, mit den Linklisten oder den Überschriftenlisten, wenn man jetzt Internetseiten hat, wo man sehr oft besucht ist, dann kann man auch mit Abkürzung, also mit dem ersten Buchstaben von der Überschrift oder vom Link, kann man kurz schnell dorthin springen. Das wollte ich nochmal so dazwischen sagen.
Ja, das ist schon ein Profi-Tipp also. Und nochmal ganz kurz, das Formularfeld ist dann sowas wie eine Suchmaske, wo ihr dann nochmal was Bestimmtes eingeben könnt? Oder
Kann eine Suchmaske
genau,
sein.
Genau, ja. Aber was kann das sonst noch sein oder ist das immer ein Suchfeld?
Nee, es kann auch der Startknopf für ein Suchfeld sein. Ah, ja. Also wenn die Suche gestartet werden soll, das kann auch ein Formularfeld sein. Aber es gibt noch mehr Eigenschaften, zum Beispiel Listen oder Aufzählungen oder Zitate, Artikel.
Tabellen,
richtig. Das sind alles Eigenschaften, die ein Objekt haben kann. Oder unter einer Überschrift oder unter einer Tabelle kann man dann die Inhalte sich dann vorlesen lassen und auch dort drin navigieren.
Alles klar, das heißt, ihr habt so Ankerpunkte eben wie die Überschriften, Formularfelder, Listen, Aufzählungen, woran ihr euch dann an der Seite entlanghangelt.
Ja, so ist das, genau.
Wenn es der Informatiker richtig gemacht hat.
Genau, deswegen, ich kenne es selber auch. Ich schreibe Blogbeiträge für handelskraft.de und die H1, H2, H3 oder auch H4, je nachdem. Und all diese anderen Objekte wie Tabellen, auch Bilder, die müssen da gut gepflegt werden. Und wenn das wegfällt, bedeutet das ja, ihr habt keine Ankerpunkte mehr, richtig?
Richtig. Und bei Bildern fällt mir ein, gerade da gibt es die Bildunterschriften, wo wir immer einen Hinweis kriegen, was ungefähr auf dem Bild zu erkennen ist, das Wesentliche.
Ja, arbeitet ihr viel damit, mit Bildern oder sind die meist gut gepflegt? Hilft euch das irgendwie auf einer Seite?
Ich nutze dazu, wenn ich jetzt mal an ein Bild komme, was mich wirklich sehr interessiert. Ich habe hier so eine App auf dem Handy, die heißt Be My Eyes. Da tue ich mit dem Bildschirm zu Hause abfotografieren und lasse mir über diese App dieses Bild detailliert beschreiben. Und da habe ich auch die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Was ist zum Beispiel noch auf dem Bild genau auszusehen? Also wenn da jetzt zum Beispiel eine Person ist, dann könnte ich zum Beispiel fragen, ob sie eine Brille trägt oder sonst irgend sowas, um Details nochmal hervorzuheben. Für mich, für das Bild, was mich interessiert.
Und wo die Unterschriften der Bilder helfen, ist, wenn jetzt Fließtext ist und es ist im Text ein Bild enthalten, worauf der Text eingeht. Da kann man dann sehr schnell dann erfassen und den Textinhalt wirklich gut verstehen.
Und welche Hindernisse begegnen euch so häufig auf Webseiten? Also ich meine jetzt gerade bestimmte Design- oder Funktionselemente, die meistens problematisch sind. Gibt es da typische Hindernisse, die euch immer wieder begegnen?
Ja, das sind solche, ich sage mal, Laufbänder, die dann oben irgendwas anzeigen, immer wechselhaft irgendwelche Schriften oder keine Ahnung, was da immer alles zu sehen ist. Und die nehmen mir dann im Prinzip den Cursor weg und ich kann dann im Prinzip auf dieser Webseite nur noch eingeschränkt arbeiten.
Mir fällt auf, dass es Webseiten gibt, wo man zum Beispiel im Impressum gefangen ist. Man kommt also da mit den Tastaturtasten nicht wieder heraus. Man muss die Seite wirklich neu aufrufen. Oder aber, wenn jetzt Links oder über Links benannt sind, dass viele Links den gleichen Namen haben. Das nützt mir natürlich nicht, weil ich nur die Namen kenne, wie zum Beispiel weiter, 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 weiter. Und dann weiß ich nicht, wo ich dann wirklich lande.
Und Gerd, du hast es gerade auch schon angesprochen, Be My Eyes. Das ist quasi so eine App, mit der du Bilder beschreiben lassen kannst. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Hilfsmittel, die ihr benutzt oder die euch helfen, um im Internet zu surfen? Und welche sind das?
Ja, also Hilfsmittel, also für mich ist es die Braillezeile noch direkt, weil im Prinzip das, was der Uli jetzt alle mit Sprache hat, was er jetzt vorgeführt hat, wird bei mir in der Braillezeile ausgegeben. Und ich sage, das ist für mich sehr optimal, weil die kann ich zu Hause an mein Handy ankoppeln über Bluetooth oder an Computer anklemmen, per Kabel und kann das, was jetzt der Uli hat, alles sich vorsagen lassen, kann ich mit der Braillezeile alles nachlesen. Also ich habe da 40 Module auf der Braillezeile, wo jedes Modul ergibt sozusagen einen Buchstaben oder ein Zeichen sozusagen, wo ich mit dem Finger nachlesen kann, was dort steht. Das hat für mich auch immer den Vorteil, wenn man jetzt den ganzen Tag das Geschnatterer anhört, wie jetzt ihr das gehört habt über den Laptop hier vom Uli, dann ist man irgendwann abends, kann man einfach das Geschnattere nicht mehr hören. Man möchte sich auch abends einmal hinsetzen und in Ruhe ein Buch lesen über die Braillezeile oder über ein normales Buch sozusagen, wo man das einfach nicht mehr hören kann sozusagen. Also so ist es für mich.
Und ich lese Punktschrift Papierbücher. Am liebsten. Mag ich die Zeile mit den Metallstiften nicht so sehr, aber ich lese dann im Buch und du dabei entspannen quasi.
Ja, da hat jeder so seine anderen Wege. Okay, aber schön, dass es da auf jeden Fall Hilfsmittel gibt. Und wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, ihr habt gerade am Anfang schon so erklärt, Überschriften und gewisse Elemente, an denen ihr euch entlanghangelt. Was sind so die wichtigsten Elemente für euch, damit ihr auch sagt, ich gehe gerne auf diese Seite, auf der komme ich super gut klar. Das ist eine barrierearme Seite sozusagen.
Also für mich sind dann die Elemente sind eben sehr wichtig, um wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Seite habe, wo ich öfters hingehe, ist ja dann auch am Ende eine Zeitfrage, wenn ich jetzt irgendwo mal, ich sag mal beispielsweise nur mal die Lottozahlen nachlesen will irgendwo oder sonst irgendwas und will dort schnell hinkommen und kann mit diesen Elementen so schnell wie möglich dorthin springen und sitze nicht tagelang da und komme da nicht zurecht oder es dauert ewig. Das ist das Problem. Oder wenn Internetseiten sind, wo ich was suche und ich das im tiefen Keller rumgraben muss, um da an irgendwelche Informationen ranzukommen, das ist für mich das Schwierigste an der Sache.
Ja, und mir geht es so, dass ich an sich die Seiten, die ich am häufigsten benutze, mit denen komme ich ganz gut klar, wie zum Beispiel eben mit Google oder mit Wikipedia. Im Intranet, in unserer Firma, muss ich natürlich auch mit recherchieren.
Ich stelle mir gerade besonders bei Online-Shops vor, die Tausende und Abertausende von Produkte und Produktkategorien haben. Also gerade, wenn man jetzt irgendwie mal Zalando oder so nimmt, die ein Modesortiment haben für Männer, für Frauen, für Kinder. Dann noch Accessoires, Kosmetik, die haben ja hunderttausende Produkte. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor und auch langwierig, sich da mit einem Screenreader durchzuarbeiten, selbst wenn die auch gut strukturiert ist. Kauft ihr überhaupt, gerade nutzt ihr Online-Shops eigentlich viel? Kauft ihr überhaupt online ein? Und wie würdet ihr sagen, wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr habt ihr eigentlich am Internet teil? Oder nehmt ihr daran teil? Ich meine, Gerd, du sagst jetzt ja auch, abends hast du dann keinen Bock mehr auf diese Beschallung, dann reicht's irgendwie. So, nehmt ihr da überhaupt das Internet extrem wahr? Oder macht ihr sowas wie Online-Shopping, dass ihr da mal irgendwie euch, weiß ich nicht, neue Hausschuhe irgendwo sucht? Oder?
Ja, also wir machen das schon, aber du musst dir erst mal vorstellen, wir leben ja in einer anderen Welt sozusagen. Bei uns ist ja alles dunkel und es wird nur beschrieben. Wir können jetzt nicht mal so eine Seite aufrufen und sagen, so wie du jetzt, wie wir gerade mit Hausschuhen oder sowas hatten, du klickst da, ich sage mal, an den Abend, was weiß ich, 50 Paar Schuhe an und du sagst jetzt, jups, die gefallen mir alles so. Bei uns gibt es dann eben nur die Auswahl, die Größe und vielleicht noch, wenn ein Farbvorschlag dazu ist. So. Und dann hört es ja bei uns schon auf. Und deswegen, wenn ich jetzt was kaufen möchte irgendwo, dann möchte ich schon im Vorfeld erstmal genau wissen, was suche ich überhaupt? Und das muss ich auch schon irgendwo im Kopf verarbeitet haben, dass ich dann sage, ich nehme jetzt ein paar Hausschuhe, Farbe schwarz angenommen und gucke, ob es die passende Größe ist. Und dann schaue ich auch in so einer Seite nach, ob ich da was finde. Vielleicht steht da noch eine nähere Beschreibung dazu, alles drum und dran. Also soweit mache ich das schon alles selber oder wenn es mal ein neues Hemd braucht oder so, das kriege ich auch noch hin. Aber wenn es dann um andere schwierige Sachen geht, das traue ich mir da nicht zu, weil das dann auch zu umfangreich wird, um dann alles nachzurecherchieren, weil man vielleicht auf der einen Seite muss man das und auf der anderen Seite das und das ist mir dann zu anstrengend. Und dann kommt es noch dazu, ich bezahle das dann selber nicht. Ich zeige dann das Produkt meiner Wahl, zeige ich meiner Frau und die macht das nachher, das Finanzielle. Ich bin da irgendwo ein bisschen vorsichtig, weil es geht alles zu schnell und dann ist es passiert.
Und dann hast du 10 Hausschuhe bestellt.
Zum Beispiel, ja.
Und 5 Sandalen. Ja. Und noch eine Waschmaschine.
Ja, genau. Und deswegen lasse ich da lieber jemanden drauf gucken, der sehend ist und das, wo ich weiß, es funktioniert.
Ja. Und wie ist es bei dir, Uli?
Ich muss dir erstmal recht geben, dass die Listen dann sehr lang und übersichtlich werden. Vor allem auch jetzt, weil die Produktnamen sehr ähnlich sind oder sich bei je nach Webshop auch unterscheiden. Aber vom Prinzip her klappt das eigentlich mit der Recherche. Und ich muss natürlich auch dann lange suchen. Und bei technischen Artikeln, sage ich mal, habe ich so ein bisschen ein Gefühl. Bei den Sachen habe ich weniger ein Gefühl, wonach man da gucken kann. Und ich mache auch die Recherche. Sammle mir Rubriken oder einige Teile ab und gehe dann aber auch zum Einkaufen zu jemandem, der sehen kann, der sieht, was alles im Warenkorb ist. Und manchmal gibt es ja auch Shops, die dann gleich noch ein Postabo mit verkaufen und so ein Zeug. Das sind auch Sachen, die dann eben nicht mit angesagt werden und wo ich dann eben auch recht Respekt oder vorsichtig bin und nicht selber dann zum Bezahlen gehe.
Verstehe. Und wenn du das jetzt auf einer Skala beziffern müsstet, von 1 bis 10, wie sehr ihr das Internet nutzt, was würde ihr so nach Bauchgefühl?
Also ich würde sagen, bei mir so zwischen 3 und 4. Also wenn die 1 das Beste ist und 10 das Schlechteste, so.
Ja.
Also würde ich sagen, so zwischen 3 und 4.
Dem würde ich auch zustimmen. Also Internetbenutzung ist sehr oft und häufig, nur halt Einkaufen ist eine Sache, die an mehr oder weniger vorbeigeht.
Ja, oder spezieller ist sozusagen, ja.
Aber so Recherche und Informationssammeln oder auch Video angucken, die
Sprachunterstützen
oder auch Nachrichten.
Ja.
Alles übers Internet.
Dokus, sowas zum Beispiel, die dann auch gut recherchiert sind, wo auch viel dann erzählt wird, wenn es um irgendwelche, ich sage mal, technischen Sachen geht oder irgendwas so. Das ist schon interessant, ja.
Mir fallen jetzt noch Kabarettsendungen ein.
Ja, zum Beispiel.
Alles, wo viel gesprochen wird.
Ja.
Das heißt, wenn das ganze Internet barrierefrei wäre oder ganz viele solcher Seiten barriereärmer wären, dann würdet ihr auch mehr drauf zugreifen? Also würde sich da in eurem Lebensstil oder in eurer Internetnutzung was verändern?
Ja, also für mich ja. Also ich würde das dann öfters nutzen, wenn das verschiedene Sachen noch barrierefreier wären, wo ich sagen kann, ich kann dann zugreifen und kann mir das wirklich alle Sachen, die ich mir vorstelle, was ich wissen möchte aus dem Internet, dass mir das ordentlich erklärt wird sozusagen. Ich könnte jetzt ein Beispiel bringen, ich sage, ich stricke. Werden viele sagen, wie kann das ein Blinder machen? Aber ich finde zum Beispiel keine Seite, wo jemand ist, der mir das dann erklärt. Die Damen sitzen alle da, wird mir gesagt, und die klappern dann mit ihren Nadeln und bringen teilweise keine Worte raus. Und das nützt mir dann am Ende nichts. Mir wäre es schöner, wenn die Leute was dazu noch sagen würden und besser erklären. Und ja, so, das ist mein Beispiel dazu.
Ich sehe da noch Reserven auch in der Struktur der Seiten, dass nicht so viele Wiederholungen sind, nicht so viele Schleifen sind. Das würde dann echt noch etwas bringen.
Wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenfasst, sollten Webseiten oder Unternehmen, die hinter diesen Webseiten stehen, auf ihre Struktur, auf den HTML-Code achten? Oder welche konkreten Schritte sollten die aus eurer Sicht, worauf sollten die achten, gerade wenn die jetzt anfangen, ihre Seite barriereärmer zu gestalten?
Ich sage mal so, wir sind ja nicht die einzigsten Behinderten, die es in der Welt gibt. Es gibt ja auch noch andere Behinderten, die vielleicht noch andere Probleme haben, was sich beim Internet auswirken könnte, positiver. Also ich sage mal so, diese Designer sollten dann doch im Vorfeld erstmal mit Leuten reden, die es wirklich betrifft, bevor sie irgendwo so eine Seite erstellen oder machen. Und vor allen Dingen nicht nur auch mit Blinden, sondern mit anderen Behinderten auch, die dann auch Probleme haben.
Die Nutzung der HTML-Objekte ist die eine Geschichte. Die andere wäre auch, dass die Ansagen verständlicher werden. Zum Beispiel eine Sache, ich habe da zum Beispiel eine Geschichte bei Meeting-Geschichten. Da wird zum Beispiel angesagt, mit mehrfacher Negation, die Stummschaltung Ihres Mikrofons wurde aufgehoben. Nutzen Sie diesen Knopf, um Ihr Mikrofon ein- oder auszuschalten. Eine wunderhübsche Aussage, es ist formell barrierefrei, aber ist das Mikrofon nur an oder aus? Solche Sachen treten auch auf, als jetzt das mal nur als Beispiel gedacht.
Ja, es sind ganz viele Kleinigkeiten. Und auch wenn du sagst, man ist oft, vorhin hast du erzählt, dass man oft im Impressum gefangen ist.
Das kommt vor, ob es nur das Impressum ist oder eine andere Stelle, wo man dann hängen bleibt und nicht wieder zurückkommt. Sind auch solche Geschichten.
Und Gerd, du hast es gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Man sollte beeinträchtigte Personen aller Art in solche Entwicklungsprozesse eigentlich einbeziehen und sogar von Anfang an. Und ihr habt mir auch im Vorgespräch erzählt, dass ihr da schon mal eine App mitgestalten durftet. Da wollte ich euch ganz gerne mal ausquetschen, wie diese Mitgestaltung so für euch war und was ihr jetzt auch zum Endresultat sagt. Also ist es mehrwertig geworden? Könnt ihr damit selber auch irgendwie arbeiten?
Ja, diese Mitarbeit an der App war eine sehr interessante Geschichte für uns. Und zwar wurde die komplett umgestellt und war quasi überhaupt nicht mehr barrierefrei. Daraufhin habe ich die Leute dort angeschrieben und es ist ein Entwicklungsprozess gewesen. Die ist dann so Schritt für Schritt verbessert worden. Wir haben die bei uns auch getestet, bis hin zu der Sache, dass wir direkt mit den Entwicklern dann gesprochen haben. Und das war ein Lernprozess auch. Und die ist dann wirklich sehr gut barrierefrei geworden. Und das Schöne ist, das ist eigentlich ein Selbstläufer geworden. Jetzt, wo die Leute wissen, worauf sie darauf achten sollen, sind wir quasi mehr oder weniger nicht mehr mit involviert in die Entwicklung, aber die App ist immer noch gut barrierefrei. Und das ist, denke ich mal, ein sehr gutes Beispiel, wie sowas funktionieren kann.
Wir haben uns dann mal zusammengesetzt, weil der Uli hatte dann irgendwelche Beta-Versionen zugeschickt bekommen und da haben wir dann Erfahrungsaustausch gemacht und gesagt, hier das und das könnte noch gemacht werden oder dies und jenes könnte noch verbessert werden und das hat dann alles wunderbar geklappt.
Mega. Also liebe Zuhörende da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bezieht Uli und Gerd in eure Entwicklungsprozesse ein. Ja, ihr beiden, wir kommen langsam zum Ende unserer Folge und ich habe noch eine abschließende Frage, wie ihr nämlich die Zukunft von Barrierefreiheit im digitalen Raum einschätzt. Welche Entwicklungen würdet ihr euch wünschen? Ist schon vielleicht auch in den vergangenen Jahren einiges passiert oder was wünscht ihr euch? Vielleicht gibt es ja auch, kann ich mir gut vorstellen, gerade mit künstlicher Intelligenz auch einige Sachen, die euch irgendwie unterstützen. Gibt es da bestimmte Wünsche von euch oder was glaubt ihr, wo geht die Reise hin?
Also ich sage mal so, mit der künstlichen Intelligenz ist schon eine ganz feine Sache, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich mache ja manchmal so Bilder vom Rechner, vom Bildschirm. Wenn ich denke, da ist noch irgendwas, was mir nicht vorgelesen worden ist oder sonst irgendwas. Und das hat schon noch genug Potenzial, wo man sagen kann, da könnte noch viel mehr passieren, wenn es nur in die richtige Richtung gehen würde sozusagen. Also in Richtung Barrierefreiheit, alles drum und dran, gibt es da schon noch Potenzial nach oben, würde ich denken.
Ja, ich denke mal, in der künstlichen Intelligenz liegt noch eine ganze Menge Potenzial für uns. Ich denke auch, die anderen Tools werden immer feiner, immer umfangreicher. Und ich bin gespannt, was uns da die Zukunft noch bringen wird.
Ja, ich auch. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr hier wart. Und vielen Dank für euren Input. Das war eine richtig coole Folge. Und danke, dass ihr den Zuhörenden präsentiert habt, wie so ein Screenreader funktioniert, wie man vorgehen kann, welche Hindernisse auftauchen und was es noch zu tun gilt. Damit verabschieden wir uns. Tschüss.
Tschüss.
Retrospektive.
Schienenersatzverkehr kennen wir alle. Uli und Gerd mussten deshalb sogar unseren Aufzeichnungstermin verschieben, weil der alternative Verkehr nicht barrierefrei war. Digital sieht es oft ähnlich aus. Das hat unser Gespräch verdeutlicht. Für sie ist der Screenreader ein unverzichtbarer Begleiter, um sich online zurechtzufinden. Das Tool liest nicht nur den gesamten Bildschirm vor, sondern kann auch gezielt nach HTML-Elementen wie Überschriften, Listen oder Links filtern. Vorausgesetzt, die Seite ist ordentlich strukturiert. Oder wie Gerd es formuliert, wenn es der Informatiker richtig gemacht hat. Und hier sind natürlich nicht nur die EntwicklerInnen gefragt, auch eure Content Creation und Webdesign Teams tragen zur Barrierefreiheit im Internet bei. Trotz Screenreader und anderer Hilfsmittel wie der KI-gestützten App Be My Eyes oder der Braillezeile gibt es noch viele Hürden. Pop-ups, die den Cursor verschieben, eine Seitenführung, die in der Sackgasse endet oder unverständliche Links wie Weiter und Hier. Ein weiterer Knackpunkt, Online-Shopping. Lange Produktlisten und unübersichtliche Checkout-Prozesse schrecken ab, sodass eine sehende Person den Kauf für sie erledigt. Was können wir also tun, um die digitale Welt inklusiver zu gestalten? Eine klare, verständliche Struktur. Überschriften, Listen und Tabellen dienen als wichtige Ankerpunkte und sollten im Backend gut gepflegt sein. Auch wichtig, Betroffene sollten schon früh in die Entwicklungsprozesse einbezogen werden. Sie wissen am besten, was wirklich funktioniert. Barrierefreiheit ist kein Nice-to-have, sondern ein Must-have. Spätestens ab dem 28. Juni 2025. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tacheles mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tacheles. In Text, als Video, im Webinar oder live on stage. Ob globale Trends, individuelle Erfolgsstories, relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen. Handelskraft bringt die Geschichten auf eure Screens. See you next time. Der Handelskraft-Podcast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunz, Maximilian Ciasto, Samuel Stötzner, Markus Schleevogt und Charlotte Wilfert.